Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, gibt es eigentlich etwas Typisches, was aus dem Gefängnis nach draußen geschrieben wird? Ich denke, so ein gewisser Katalog ist da. Zunächst mal die Situationsbeschreibung, wie man sich aufgehoben fühlt, wenn man eingesperrt ist. Dann vielleicht der Umgang mit dem Wachpersonal und den Mitgefangenen wird beschrieben, beklagt zuweilen. Und dann kommt in der Regel die Wunschliste. Liebe Mama, schick mir bitte einen Kuchen. Und hast du die Werbung gesehen, dass es eine neue Nagelfeilensorte gibt? Die sind mit künstlichen Diamanten besetzt. Die sollen besonders gut auch durch die Zellengitter gehen. Aber verpackt so, dass es niemand merkt. Oder wie auch immer. Solche Briefe aus dem Gefängnis sind in der Regel sehr, sehr stark drauf bezogen, in welcher Situation sich der Gefangene gerade befindet. Ein Gefangener, nämlich Paulus, schreibt auch in seinem Brief an die Gemeinde Philippi. Wir wissen nicht ganz genau, ob er zu diesem Zeitpunkt in Rom im mamertinischen Kerker sitzt. Das hat man lange Zeit als relativ sicher angenommen. Es gibt aber auch Hinweise auf eine Gefangenschaft in Ephesus. Und es könnte auch also ein Brief sein, der von Ephesus nach Philippi geht, diese Grenzstadt, die nach dem mazedonischen König Philipp benannt ist, dem Vater Alexanders des Großen. Und Paulus hat in diesem Ort, in dieser Grenzstadt, die damals römische Kolonie war, eben eine seiner ersten Gemeinden gegründet, die ihm ganz, ganz besonders am Herzen gelegen sind. Und er schreibt im ersten Kapitel nach den ganzen Aufrufen zur Freude einige sehr nachdenkliche Sätze in den Versen 15 bis 21. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise es geschehe, zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Einige zwar, aber predigen Christus aus Neid und Streitsucht, andere aus guter Absicht. Was muss da in Philippi vorgefallen sein, dass Paulus aus seinem Gefängnis heraus diejenigen, die das Wort verkünden oder darüber reden, in zwei so grob unterschiedliche Klassen einteilt. Die neidischen und streitsüchtigen und auf der anderen Seite die guten. Und jeder von denen, die sich da angesprochen fühlen, wird gesagt haben, na Gott sei Dank gehöre ja ich zu den Guten. Wo ist die Grenze? Wie kann man es feststellen? Nun, es gab einige, nachdem uns nicht ganz klar ist, warum der Paulus im Gefängnis gelandet ist in diesem Fall. Wir gehen immer, weil wir ja die Guten sind, davon aus, dass er ins Gefängnis geworfen wurde wegen der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Es gibt aber auch wieder Hinweise darauf, dass ihm etwas ganz anderes strafrechtlich Relevantes vorgeworfen wurde. Und das erklärt dann auch, dass manch einer in Philippi sich auf seine Seite stellt und ein anderer ihm kritisch gegenübersteht. Und da bekommen die Worte Neid und Streitsucht dann nochmal ein ganz besonderes Gewicht. Die einen, die an diesem Nimbus des Paulus einen Kratzer gefunden haben, und das kennen wir ja, wenn wir irgendwo einen Kratzer finden, kratzen wir immer weiter, bis er immer größer wird. Und so scheint es auch damals gewesen zu sein, Paulus, der Gründer der Gemeinde, wird in eine dunkle Ecke gestellt, in ein schlechtes Licht gerückt. Und warum rückt man jemand anders in ein schlechtes Licht? Na ja, ganz einfach, weil man dann selber am Platz, an der Sonne, mehr von dem Licht abkommt oder selber Licht wird. Es ist also ganz verständlich, dass auch in dieser jungen Gemeinde solche Ablösungsprozesse vom Gemeindegründer deutlich wurden und Neid und Streitsucht, sozusagen, man würde heute sagen, Karrierestreben und Diskussionsfähigkeit zu einigen Irritationen in der Gemeinde geführt haben. Und dann gab es aber auch die anderen, die Paulus in Liebe verbunden waren, in Dankbarkeit, und auch denen er in Liebe verbunden war, die ihm ins Gefängnis hinein auch die Botschaften geschickt haben, egal weswegen du da jetzt im Knast sitzt, du spielst für uns und unsere Gemeinde eine ganz besondere Rolle. Jene aber, die Neidischen und Streitsüchtigen, verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter. Da fällt der Paulus schon ein ziemlich heftiges Urteil. Sie predigen Christus und wollen selber im besten Licht erscheinen, wollen selber groß sein, wollen selber die Schönsten und die Aussagekräftigsten sein. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, der unabhängig ist von Gemeindegründern, unabhängig von deren Gefängnisaufenthalten, unabhängig von der Zeit, die zwischen uns liegt. Es gibt sogenannte Starprediger und Starpredigerinnen, wo man das Gefühl schon hat, du predigst Christus, ja, aber warum predigst du so, wie du predigst? Ich habe da eine ganz konkrete Person im Auge. Sie gehört unserer Kirchenleitung an, die ganz hervorragend predigt, sprachlich geschliffen, auf höchstem Niveau, ein wahres Feuerwerk an hochintelligenten Worten. Es ist ein wahres Vergnügen, dazu zu hören, solange man nicht hinter die Fassade guckt. Christus aus Eigennutz, um den eigenen Starkult nach oben zu pushen. Gab es damals als Problem und scheint es heute auch zu geben. Und diejenigen, die so aus Eigennutz handeln, um das eigene Bild ins beste Licht zu rücken, denen schreibt Paulus, du bereitest mir Trübsal in meiner Gefangenschaft. Denn ich höre das eine, und ich spüre das andere. Und jetzt könnte man meinen, jetzt sind wir klar so richtig in einem Brief, der aus dem Knast nach Hause kommt. So ein Stück Depression, Niedergeschlagenheit, auch die Hilflosigkeit, nicht so direkt ins Geschehen vor Ort eingreifen zu können, weil man denn ja gefangen ist. Und plötzlich holt Paulus da ganz tief Luft und sagt, was tut's aber? Was tut's? Wichtig ist eines, Christus muss verkündigt werden auf jede Weise. Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit. Er nimmt diesen Konflikt auch um seine Person, in Philippi plötzlich komplett die Luft weg. Es kommt nicht darauf an, wer wo in welcher Position steht, auch zu Paulus, sondern es kommt darauf an, dass Christus verkündigt wird. Es kommt nicht darauf an, ob es jemand aus Liebe tut oder aus Eigennutz. Es kommt darauf an, dass Christus verkündigt wird, auf jede Weise. Und damit macht Paulus einiges deutlich. Er zeigt, es kommt nicht darauf an, wer der Prediger oder die Predigerin ist. Es kommt auch nicht darauf an, wie geschliffen die Worte sind und wie eindrucksvoll. Es kommt auf den Inhalt an. Dass Christus gepredigt wird, der für uns Menschen und für unser So-Sein, wie wir sind, unser Sündersein, sein Leben gegeben hat. Und wenn diese Botschaft drin ist, dann ist sie richtig, unabhängig von der Person, die sie ausspricht. Karl Barth hat vor langer Zeit mal vor Studenten, nachdem man natürlich versucht, in der Regel eine gute Predigt zu verfassen, sagt, passt mal auf, Jungs, damals noch Jungs, es gibt einen Unterschied zwischen einer guten Predigt und einer erfolgreichen Predigt. Eine gute Predigt kannst du machen. Da setzt du dein ganzes Wissen, deine ganze Energie, deine ganze Person hinein und strengst dich an, verfasst das Werk und predigst es. Es kann eine brillante, eine gute Predigt sein und doch erfolglos. Und es kann einer auf der Kanzel stehen, stammeln und stottern, eine schlechte Predigt halten. Und er hat vielleicht einen einzigen Satz drin, der in den Herzen der Menschen etwas bewegt. Dann war die Predigt vielleicht wirklich grottenschlecht, aber erfolgreich. Und das ist nicht dein Wirken, sondern das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der in dem wirkt, was verkündigt wird, und das ist Christus. Und so freut sich Paulus, freut sich darüber, dass das Evangelium, dass Christus verkündigt wird, egal durch wen. Und ganz egal, wer es verkündigt, wie kritisch oder wie positiv dieser oder jener zu Paulus steht, dass er predigt, freut ihn auch weiterhin. Und er weiß, dass dieses Predigen ihm zum Heil ausgehen wird, wie auch immer. Er bittet seine Gemeinde um ihr Gebet. Er bittet aber nicht, betet drum, dass ich bald aus dem Gefängnis entlassen werde. Er freut sich, dass sie für ihn beten, aber in einem ganzheitlicheren Sinn. Weil er am Ende des Weges oder dieser Gefangenschaft nur Licht sieht. Was steckt da für eine persönliche Größe oder auch für eine Tiefe des Glaubens dahinter? Er sieht Licht. Licht kann sein, die Gefängnistore gehen auf, er wird entlassen und kann seine Missionstätigkeit fortsetzen. Das wünscht er sich auch. Ich hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern weiterleben kann. Ja, weil er fühlt sich noch gebraucht. Sein Dienst ist noch lange nicht zu Ende. Aber es gibt eben auch eine zweite Möglichkeit, und auch die verbindet Paulus mit Licht, wenn es denn sein soll, dass er sein Leben lassen muss, so weiß ich, dass allezeit Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Er sehnt sich nach der Vereinigung mit Jesus Christus. Und gleichzeitig weiß er, dass sein Dienst hier durchaus noch gebraucht wird. Das ist also kein Entweder-Oder, kein Hell und Dunkel, kein Glück und Unglück, sondern für Paulus, der dort in seinem Lochgefängnis sitzt, der große Lichtschimmer, egal wie es hinausgeht. Die Vereinigung mit Christus, die suche ich, aber hier werde ich noch gebraucht. Christus soll verherrlicht werden an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Zum damaligen Zeitpunkt, gut, wir wissen es jetzt aus dem historischen Verlauf, ist klar, Paulus ist nicht in diesem Teil der Gefangenschaft ums Leben gekommen. Er konnte noch weiterarbeiten als Diener Jesu Christi. Das Martyrium hat ihn dann später eingeholt. Und gleichzeitig fasziniert es mich, mit welch einer Seelenruhe er das Ganze auch betrachtet. Ja? Wir Menschen hängen doch ganz gewaltig an unserem Leben. Wir wissen zwar, dass wir über die Schwelle des Todes hinausgehen können und Leben weitergeht, und trotzdem, so wie es hier und jetzt ist, ist es in der Regel doch immer so, dass man es gerne halten und behalten möchte. Mit welcher Unbedarftheit Paulus da spricht, egal ob es eine oder das andere, ich werde glücklich sein dabei, ist faszinierend. Eine Lebenserfüllung ohne Angst, das ist doch mal eine wunderbare Perspektive. Da beneide ich ihn schier drum. Und er begründet es, diese trotz aller Schwere seines Lebens Leichtigkeit der eigenen Person damit: nicht ich habe Gewicht, nicht meine Worte sind wichtig, nicht mein Handeln, sondern der in mir und durch mich wirkt. Denn Christus ist mein Leben. Wenn das Leben so weitergehen kann, dann will er diese Botschaft weitersagen. Und wenn er das nicht mehr kann, dann redet er nicht von Verlust, sondern Sterben, wenn es denn sein muss, ist mein Gewinn. In diesem einen Satz, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, lässt sich eigentlich unser Christsein ganz komprimiert zusammenfassen. Wir können und dürfen leben. Wir haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.